Hallo und herzlich willkommen im BeziehungsinvestorInnen-Podcast. Heute schauen wir nicht auf euch persönlich, sondern wir schauen einen Schritt ein bisschen nach draußen in die Wirtschaft und gucken uns einen Report an, den Unternehmensmonitor Familienfreundlichkeit 2023, wo es genau um das Thema geht. Wie steht es denn um die Familienfreundlichkeit in Unternehmen? Wie wichtig ist es überhaupt? Was hat es überhaupt für eine Relevanz für ArbeitgeberInnen, sich mit Familienfreundlichkeit zu beschäftigen? Was sind die Vorteile? Was sind vielleicht auch die Nachteile, wenn man das Thema hoch auf die Agenda stellt? Und warum machen wir das? Weil wir ja auch zunehmend mit Unternehmen arbeiten, die an ihrer Familienfreundlichkeit arbeiten wollen, vor allem in der Familiengründungsphase, da die Mitarbeitenden zu unterstützen. Da haben wir inzwischen einige Kooperationen mit Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden mit unseren Angeboten unterstützen. Und ja, deshalb merken wir halt auch, das Thema scheint Relevanz zu bekommen. Und deshalb bin ich sehr gespannt, was Mike rausgefunden hat, der den Report im Detail gelesen und auseinandergenommen hat und jetzt mich und euch da durchführen wird.
Ja, wir schauen wie immer erstmal auf die Datengrundlage und was uns dieser Report hier zur Verfügung stellt. Und es ist mau, wie immer bei diesen Studien, die über das Ministerium zusammengefasst werden oder rausgegeben werden. Es gibt aber immerhin ein bisschen einen Quelltext und so weiter, aber wie gesagt, es ist leider etwas mau. Befragt wurden nicht nur Unternehmen, sondern auch Beschäftigte. Also wir gucken uns beide Seiten an und befragt wurden im März bis Mai 2023 insgesamt 1029 Antworten gab es von Unternehmen und da fängt es nämlich jetzt schon an.
Moment, warte, wie viele Leute wurden befragt und wie viele Unternehmen?
Ja, das will ich ja gerade drauf hinaus. Also es gab 1029 Antworten von Unternehmen. So wie das jetzt formuliert ist, klingt das so, als wären es nicht 1029 Unternehmen gewesen, sondern als hätten von x Unternehmen insgesamt 1029 Leute geantwortet für das Unternehmen.
Ja? Okay, das heißt, es könnte von einem Unternehmen auch 5 Leute geantwortet haben.
Genau, das ist jetzt hier nicht erkenntlich, aber also sie schreiben, insgesamt liegen 1029 Antworten von Unternehmen vor, die für die Auswertung genutzt werden konnten. So, das lässt sehr viel Spekulierungsfreiraum übrig, ne? Sind es jetzt 1029 Unternehmen oder sind es halt 5 Leute aus jeweils 200 Unternehmen? So, das ist nicht klar, aber sie sprechen nochmal von Größenklassen und zwar einmal haben sie die Unternehmen 5 bis 49 Beschäftigte, 50 bis 249 Beschäftigte sowie 250 und mehr Beschäftigte angeschrieben. Leider sehe ich auch nicht, wie viele der Antworten fallen auf wie viele Beschäftigte. Also in welche der drei Kategorien fallen die Antworten? Das sehen wir hier nicht. Wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass 300 Antworten von den 5 bis 49 Beschäftigten kamen, dann 300 von den anderen und so weiter. Also wir wissen quasi nicht, wie die Verteilung ist. Das ist ziemlich schade, weil natürlich für die Antworten, die wir jetzt gleich uns angucken werden, das eine sehr relevante Information gewesen wäre. Und diese Einteilung findet tatsächlich auch nicht mehr statt.
Aber da steht doch jetzt, die präsentierten Befunde sind repräsentativ. Wie können die das denn dann einfach so sagen?
Naja, weil sie wahrscheinlich die Gesamtheit der Unternehmen genommen haben und dann daraus ausgelost haben und geguckt haben, dass die jeweiligen Unternehmensgrößen und so weiter aus den Industrie- und Dienstleistungen vertreten sind. Also sie haben sich 2 Sektoren angeguckt, sie haben sich die Industrie angeguckt und die Dienstleistung angeguckt und haben sich dann 3 Unternehmensgrößentypen angeguckt. So, das sagen sie dann, ist eine 2x3-Matrix. Aber okay. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie viele Unternehmen aus welchem Sektor kommen. Wir wissen auch nicht, wie viele Unternehmen aus welcher Größenklasse kommen.
Das ist okay, aber jetzt kann ich doch trotzdem zumindest mal, also wenn ich das hier so sehe, im besten Fall haben wir hier die Antworten von 1029 Unternehmen.
Genau, im besten Fall. Aber ich würde mir immer bei sowas, würde ich mir wünschen, dass wir mehr deskriptive Statistik haben. Also ja. Welche Unternehmen sind das konkret? Wie ist die Verteilung bei den Unternehmen? Wie ist die Verteilung jetzt in den Sektoren und den Größenklassen und so weiter? Das wäre einfach total wichtig, um das Ganze einordnen zu können, weil bestimmte Fragen, die wir jetzt gleich besprechen werden, sich natürlich unterscheiden werden, ob ich ein Unternehmen mit 5 Leuten frage oder ein Unternehmen mit 500 Leuten frage.
Ja.
Ja. So, und dann bei den Beschäftigten wurden 5.026 Beschäftigte ab 18 Jahren in verschiedenen Branchen im März 2023 befragt. So, und es geht hier explizit um Beschäftigte, das heißt Selbstständige, freiberufliche, Beamte und so weiter, die sind alle nicht mit drin. So, und was auch noch wichtig ist, es geht hier um einen Querschnitt. Also das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel Rückbezug nehmen zu, wie war es 2019, wo die letzte Befragung oder der letzte Report rausgekommen ist und wie ist das jetzt in 2023 gewesen, dann ist das nur bedingt vergleichbar, weil nicht die Antworten von denselben Unternehmen gekommen sind, sondern halt neue Unternehmen Antworten geliefert haben.
So, das und bei den Beschäftigten sein. Auch, also das sind keine, genau. Nicht immer dieselben Leute, sondern es waren so Online-Befragungen, gell?
Genau, so, das heißt, es kann sein, dass jetzt hier eine Verbesserung drin ist, es kann aber auch sein, dass sich einfach nur
andere Leute gefragt wurden.
Familienfreundlichere Unternehmen jetzt gemeldet haben und dadurch quasi eine Verbesserung stattgefunden hat. Also das heißt, der Zufall spielt hier noch eine entscheidende Rolle und es wird auch nicht aufgelöst, in welcher Form dieser Zufall jetzt hier tätig ist, weil wir zum Beispiel auch nicht die Standardabweichung von den Erhebungen kennen, um ja. das einordnen zu können. Also wir kriegen hier immer nur entweder eine absolute Zahl präsentiert oder einen Mittelwert präsentiert, aber wir kriegen nicht die Standardabweichung präsentiert. Und das ist natürlich etwas, was total wichtig wäre, um jetzt einzuordnen, sind die Unternehmen sich relativ einig oder sind, das würde jetzt eine kleine Standardabweichung sagen, oder sind sie sich sehr uneinig? Das wäre jetzt eine hohe Standardabweichung. Also das können wir alles nicht sagen, sondern wir müssen das hier tatsächlich jetzt auch erstmal wieder nur aus dem Blick der Meinung betrachten und können dann an der Stelle vielleicht so ein paar Gegensätze oder Widersprüche aufmachen zwischen dem, was Unternehmen sagen und zwischen dem, was Beschäftigte sagen.
Okay.
So, das ist vorweg die eine Sache. Dann ist noch was wichtig, und zwar haben Sie hier einen Score eingeführt oder ein Prädikat eingeführt, und zwar für das Konzept ausgeprägte familienfreundliche Unternehmenskultur. Ja, das kommt bei einigen Fragen wieder vor, weil die Unternehmen, die da jetzt befragt wurden, eingeteilt wurden in nicht ausgeprägt familienfreundliche Unternehmenskultur und in ausgeprägt familienfreundliche Unternehmenskultur. Marielle, du findest das Ganze auf der Seite 13. Und da wäre es jetzt einmal wichtig, dass wir diese Punkte zusammen durchgehen. Und dann kannst du auch schon mal sagen, ob dir da vielleicht was fehlen würde. Mhm. Als ausgeprägt familienfreundlich werden Unternehmen bezeichnet, die für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine Selbstverständlichkeit ist. Was auch immer das heißen mag. Ne? Was
ich wollte gerade sagen, ab wann ist es denn eine Selbstverständlichkeit? Also, dass es jeder gerne hätte, ja, okay. Das ist aber, also, ja, das geht ja von bis. Also, das ist auch eine sehr persönliche Meinung. Ja? Also, ich finde vielleicht, dass ein Unternehmen sehr familienfreundlich ist und du sagst mir, nee, also, ich finde die überhaupt nicht familienfreundlich. Beziehungsweise, sie handeln nicht familienfreundlich. Oder genau, man ist total bemüht, familienfreundlich zu handeln. Ist es dann schlechter, als wenn man es automatisch tut? Also, weiß nicht.
Ja, und es ist tatsächlich, was heißt für das Unternehmen Vereinbarkeit? Das ist hier nicht definiert. Und was heißt Selbstverständlichkeit? Auch das ist hier nicht definiert. Also was ist quasi der Umfang der Sachen, die dort gemacht werden in diesem Fall? Ja. So, der zweite Punkt, der auch erfüllt sein muss, die gleichen Entwicklungs- und Aufstiegschancen für Beschäftigte mit und ohne familiäre Verpflichtungen bieten. Das ist sehr konkret, das finde ich ja gut. Ne? Also da kann ich
verstehen.
Wie das aussieht. Es wird aber nicht gemessen, sondern wir werden später feststellen, dass einfach nur eine Abfrage stattgefunden hat und keine Messung. Dann, deren Führungskräfte ihre Beschäftigten bestärken, familienfreundliche Maßnahmen in Anspruch zu nehmen.
Okay.
Ja. Und deren Geschäftsleitung, und jetzt gibt es eine Auswahl, drei von diesen nächsten Punkten muss ebenfalls erfüllt sein. Also die drei, die wir jetzt gerade genannt haben, müssen erfüllt sein und eines der nächsten drei. Und zwar entweder muss deren Geschäftsleitung die Beschäftigung regelmäßig
die Beschäftigten
regelmäßig über die Bedürfnisse nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf befragen oder sie müssen über diese Maßnahmen informieren oder sie müssen kontinuierlich in die Gestaltung des Angebots an familienfreundliche Maßnahmen mit eingebunden werden, also die Beschäftigten. Also eins dieser drei Sachen muss erfüllt sein. Und dann erfüllt man das Konzept der ausgeprägten familienfreundlichen Unternehmenskultur. Und jetzt müssen wir noch einmal hüpfen, und zwar auf die Seite 26. Mhm. So, und zwar geht das jetzt um diese intendierte und erlebte Unternehmenskultur. Und jetzt sieht man hier schon, in der Überschrift steht, inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Ihrem Unternehmen zu? Und jetzt wird hier gegenübergestellt, was die Unternehmen dazu gesagt haben und die Beschäftigten. Und beiden wurde quasi das, was wir gerade vorgelesen haben, die Bedingung, die erfüllt sein muss, die wurde vorgelegt und dann konnte das Unternehmen sagen, ja.
Trifft zu oder nicht?
Genau, und die Beschäftigten konnten auch sagen, ja, nehme ich so wahr oder nicht. Und jetzt sieht man hier schon ein ganz, ganz, ganz großes Problem an dieser Umfrage. Wir haben zwar Kriterien in dieser ausgeprägten familienfreundlichen Unternehmenskultur, die messbar wären, aber die gar nicht gemessen wurden. Das heißt, was wir hier haben, sind zwei subjektive Eindrücke, und zwar einmal von den Leuten, die angestellt sind, und einmal von den Leuten, die das Unternehmen führen und leiten. Und Marielle, das kannst du jetzt vielleicht sagen, was du da siehst bei den Zahlen der Zustimmung zwischen diesen beiden Gruppen.
Ja, ich sehe, dass in allen Bereichen die Geschäftsführung oder die Unternehmen sich deutlich besser einstufen, als die Beschäftigten das wahrnehmen. Also da ist, fällt mir jetzt, da ist keine Kategorie, keine der sechs Dimensionen einer ausgeprägt familienfreundlichen Unternehmenskultur, wo die Beschäftigten da mehr zustimmen würden.
Oder nochmal da sind. Also wenn wir das erste jetzt zum Beispiel nehmen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist eine Selbstverständlichkeit im Unternehmen. So, die Unternehmen haben 90,1% stimmen dem voll oder eher zu, dass das bei denen existiert.
Genau, und bei den Beschäftigten sind es nur 64,2%.
Ja, also das ist fast ein Drittel weniger.
Ja, ich gucke gerade, was der höchste Unterschied ist, aber das ist, glaube ich, das, gell?
Ja, ja, genau, das ist das.
So. Da ist der höchste Unterschied. Ansonsten, wo es auch noch sehr groß ist, das finde ich auch interessant, regelmäßige Befragung zur Erfassung der Beschäftigtenbedürfnisse zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Da sagen 54,8% stimmen sie zu, der Unternehmen, dass sie das machen. Und nur 38,7% der Beschäftigten stimmen dazu. Und ich finde, das zeigt total, wo das Problem ist, gell? Wenn man nicht miteinander redet, sondern einfach nur denkt, ja, man macht ja tolle Maßnahmen und sich gar nicht überlegt, ob das überhaupt das ist, was die Leute wollen, dann, redet man halt aneinander vorbei. Dann denkt man als Arbeitgeber, boah, wir machen doch tolle Sachen und de facto nehmen die Mitarbeitenden das gar nicht als so großen Benefit wahr.
Genau, und jetzt, wenn du die Zusammenfassung siehst, wer quasi ausgeprägt familienfreundlich Unternehmenskultur attestiert bekommt, ne? Also wie viele der Unternehmen kriegen das attestiert und wie viele der Beschäftigten attestieren das dem Unternehmen? Und da sieht man halt auch eine große Kluft.
Ja, 51,4% der Unternehmen attestieren sich eine ausgeprägt familienfreundliche Unternehmenskultur und nur 38,2% der Beschäftigten.
Genau. Und da ist jetzt natürlich auch schon wieder die Frage, mit welchen Unternehmen wurde denn hier gerechnet?
Ja, und natürlich auch, ob die Beschäftigten aus denselben Branchen kommen wie die Unternehmen, die befragt wurden. Weißt du, wie ich meine?
Nee, ist ja nicht der Fall.
Wurden die Beschäftigten aus den Unternehmen gefragt?
Nein.
Nee, eben nicht, gell? Wir wissen das nicht.
Genau, nein, die kommen aus anderen Unternehmen.
Also sie genau, das meine ich ja.
Sie können aus dem gleichen Unternehmen kommen, aber da ist eben auch eine gewisse Anzahl, die unbekannt ist, von Leuten, die aus anderen Unternehmen kommen.
Das meine ich ja, aber deshalb ist es ja auch eigentlich gar nicht gegeneinander zu legen, beziehungsweise zu sagen, okay, Weißt du, das Thema Walk the Talk, also machen die Unternehmen tatsächlich das richtig, was sie, oder schätzen die sich wirklich so falsch ein, können wir eigentlich gar nicht beurteilen, weil wir ja nicht wissen, ob wir über dieselben Unternehmen reden. Vielleicht schätzen die Unternehmen sich korrekt familienfreundlich ein, weil die Beschäftigten in ganz anderen familienunfreundlichen Unternehmen arbeiten.
Ja, also du siehst, wir stoßen hier an Grenzen, auch wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, die Unterteilung in, also jetzt bei den Statistiken, die wir jetzt gleich vorlesen werden, oder auf die wir gleich eingehen werden, in die Unterteilung ausgeprägt familienfreundliche Unternehmenskultur und keine ausgeprägt familienfreundliche Unternehmenskultur. Aus welcher Perspektive wurden denn jetzt hier die Unternehmen eingeteilt?
Ja.
Ja, ich nehme an, dass es um die Unternehmenseinteilung geht, weil wir ja hier dann weiter über die Unternehmen reden. Das heißt, von diesen 1200 Rückmeldungen, die es gab, sind halt die Hälfte davon Unternehmens- oder Familien ausgeprägte Kultur und dann die anderen halt nicht. So, aber das ist halt auch schon eine gravierende Selbsteinschätzung, sodass diese Unterschiede, die wir jetzt gleich aufzeigen werden, dass die auch mit Vorsicht zu genießen sind. Ne? Das kann alles ja ein sehr großer Zufall sein. So. Okay. Hast du noch Fragen vorab oder sollen wir jetzt in die Zahlen mal einsteigen?
Nee, ich möchte jetzt trotz allem wissen, was denn rausgekommen ist bei diesem Monitoring oder Report. Monitoring heißt es ja, gell? Diesmal kein Report.
Genau, also dann fangen wir doch mal auf Seite 9 an. Und da siehst du jetzt, dass quasi diese betriebliche Familienfreundlichkeit für Unternehmen immer wichtiger wird. Ne? Also sie wurden gefragt, wie wichtig sind familienfreundliche Maßnahmen für ihr Unternehmen? Und 2015 war die Zustimmung bei 77,4%. 18, dann 83,3% und jetzt 2023 85,5%. Also es ist hier eine Steigerung drin, die sich aber abflacht.
Mhm.
Genau. Und auf der nächsten Seite ist es dann die Frage, die Fachkräftesicherung ist für Unternehmen ein wichtiges Motiv für mehr Vereinbarkeit und sie wurden gefragt, wie wichtig sind familienfreundliche Maßnahmen und da wurden jetzt verschiedene aufgezählt. Aus Unternehmenssicht, ja. Und hier ist auch wieder aggregiert, also die haben eine vierstufige Likert-Skala, nicht wichtig, eher nicht wichtig, eher wichtig und wichtig genommen und aggregiert ist quasi dieser eher wichtig und wichtig Teil. Und ja, hier sehen wir dann, dass das Wichtigste ist, um qualifizierte Beschäftigte in ihrem Unternehmen zu halten. Das ist quasi ihr Motiv für die Vereinbarkeit.
Ja, aber das ist ja auch genau das, was wir auch mit den Unternehmen immer wieder besprechen oder was die Anlässe sind, warum Unternehmen mit uns zusammenarbeiten, ne? Weil sie sagen, wir haben hier qualifizierte Beschäftigte und wir müssen was tun, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Das ist ja nichts anderes, was sie da machen wollen durch die Vereinbarkeitsmaßnahmen.
Ja, und ich finde, alles, was jetzt danach kommt an Aussagen,
zahlt damit rein.
Zahlt da drauf ein. Also wir können es ja mal kurz vorlesen. Als Signal für alle Beschäftigten, dass ihrem Unternehmen Mitarbeiterbedürfnisse wichtig sind. Naja, warum will ich das machen? Weil ich sie halten will.
So. Genau.
Damit ihre Beschäftigten mit familiären Verpflichtungen ihre vertragliche Arbeitszeit aufrechterhalten bzw. aufstocken können. Also ich will sie halten und ich will, dass sie mehr für mich arbeiten.
Ja.
So, um qualifizierte Beschäftigte für das Unternehmen zu gewinnen. Das ist jetzt nochmal ein anderer Aspekt. Also das heißt, vorher ging es darum, die eigenen Leute zu halten. Jetzt geht es darum, die anderen abzuwerben von familienunfreundlicheren Unternehmen. Dann um Väter ebenso wie Mütter zu unterstützen, um die Rückkehr in ihr Unternehmen von Beschäftigten nach der Eltern- oder Pflegezeit zu erleichtern. Da sind wir jetzt so bei einer Zustimmung von 73% und 76% und dann nur noch 65% Zustimmung haben, um die Chancengleichheit von Frauen und Männern beim beruflichen Aufstieg in ihrem Unternehmen zu unterstützen, um ihre Beschäftigten, die Angehörigen pflegen, zu unterstützen. Also man muss ganz klar sagen, jetzt aus Unternehmenssicht geht es erstmal um die Eigeninteressen daran und dann kommt noch so ein bisschen eine andere Perspektive mit rein, würde ich sagen.
Ja, ich finde das aber auch nicht schlimm, dass das ein Eigeninteresse ist, weil das ist ja, also das ist doch ein Win-Win für beide Seiten, weißt du? Wenn die Unternehmen erkennen, dass sie davon auch einen Vorteil haben, sind sie ja viel gewillter, die Mitarbeitenden da auch zu unterstützen, weil am Ende ist es halt so in unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem, dass die Unternehmen Gewinn machen wollen und müssen. Und ich finde es toll, wenn sie erkannt haben, dass ein Schlüssel, um Gewinne machen zu können oder ihr Unternehmen Produkte zu entwickeln oder Ideen zu haben, wenn eine wichtige Komponente dafür ist, Vereinbarkeit sicherzustellen und die Mitarbeitenden da in Fokus zu nehmen. Ich finde, das ist eine gute Entwicklung. Also ich fände es viel schlimmer, wenn da jetzt irgendwie stehen würde, dass Fachkräftesicherung zum Beispiel kein Motiv für mehr Vereinbarkeit ist oder nur ein geringes.
Ja. So, und dann wechseln wir jetzt einmal zu der Perspektive der Beschäftigten.
Mhm.
Und das ist wenig überraschend, sage ich mal. So, weil auch Sie wurden gefragt, wie wichtig sind für Sie familienfreundliche Maßnahmen Ihres Unternehmens? So, und welche Gruppe hat natürlich die höchste Zustimmung?
Die Beschäftigten mit Kindern im Grund- und Vorschulalter.
Ja.
Also, logisch, weil die den größten Struggle haben.
Genau, 94,3% der Beschäftigten sagen, ey, das ist uns wichtig.
Ja.
Da müssen wir drauf achten. Und das ist, glaube ich, das ist so das stärkste Signal an die Unternehmen. Ich meine, das sind Millionen Arbeitnehmende, ne? Millionen Beschäftigte, ja, auf die das zutrifft.
Ja, und Mike, es sind auch diejenigen, die eigentlich in der produktivsten Lebensphase sind. Weißt du? Du kannst nicht sagen, die Leute zwischen, typischerweise mit 30 wird man Eltern, zwischen 30 und 45, bis die Kinder dann irgendwie in der Pubertät sind, die ignoriere ich oder um die kümmere ich mich nicht, weil die sind ja gerade in ihrem Vereinbarkeitsstruggle gefangen, weil davor sind die Leute noch nicht so super qualifiziert, da fehlen noch Erfahrungen und danach sind viele vielleicht auch schon ausgelaugt, ja, und bauen vielleicht ein bisschen ab in ihrer Produktivität. Und dieser Part, diese Altersgruppe, wenn man Kinder im Grund- und Vorschulalter hat, das ist einfach die Lebensphase, wo man auch am produktivsten sein könnte im Job, wenn die Rahmenbedingungen passen.
Ja. Wenig verwunderlich, auch pflegende Beschäftigte sind mit fast 90% Zustimmung der Meinung, ey, das ist eine total wichtige Sache.
Ja, und das wundert mich auch gar nicht. Und ich bin mir auch sicher, dass das noch weiter hochgehen wird, weil das ist das große Thema in den nächsten Jahren, der Anteil derer, die eigenen Eltern mitpflegen, wird vermutlich nochmal signifikant steigen in den nächsten Jahren. Und ja, damit auch.
Was? Es sind ja nicht nur die Eltern, die mitgepflegt werden. Ne? Also du kannst ja auch ein behindertes Kind oder einen, stell dir vor, bei mir wäre das letztes Jahr mit dem Schlaganfall nicht so glimpflich ausgegangen. So, dann wärst du auf einmal auch eine pflegende Beschäftigte gewesen.
Genau, aber ich will damit nur sagen, dass das, also das ist jetzt ein individuelles Schicksal bei uns, sag ich mal. Aber wenn man sich die demografische Entwicklung anguckt, ist es ja nicht von der Hand zu weisen, dass der Anteil der pflegenden Beschäftigten auch wieder da in der produktivsten Arbeitsphase eigentlich in den nächsten Jahren noch weiter ansteigen wird. Ja. Und viele natürlich auch von den Kindern direkt dann in die Pflege der eigenen Eltern gehen. Und es umso wichtiger ist, dass man als Unternehmen da passende Modelle für schafft, damit man trotzdem auf die Produktivität und die auch die Teilhabe am Erwerbsleben der Leute ja einen Zugriff hat.
Ja. So, und jetzt eine Sache, die mich tatsächlich überrascht hat, und zwar nicht pflegende Beschäftigte ohne Kinder im Grund- und Vorschulalter, also die, die tatsächlich keine Care-Arbeitsverantwortung haben.
Naja, aber es sind doch vielleicht auch Leute, die Kinder haben, die im weiterführenden Alter sind, weiterführende Schulealter.
Dann haben sie geringere.
Ja.
Also dann sind die Kinder einfach schon selbstständiger und man ist als Elternteil auch nicht mehr.
Da können sie schon mehr selbst im Haushalt mithelfen.
Wenn ich ein 10-jähriges Kind zu Hause habe, was krank ist, dann kann ich ja trotzdem arbeiten gehen.
Also, ja.
Ne, wenn das Kind dann einfach eine Grippe hat oder so, selbst wenn ich zu Hause bleibe, kann ich im Homeoffice tätig sein.
Ja.
Also das ist nicht mehr so einschränkend. So, aber ich finde es trotzdem erstaunlich, dass da 78% das Ganze als eher wichtig einstufen, also dem zustimmen. Hätte ich niedriger erwartet, ehrlich gesagt.
Ja, aber es ist doch schön, dass wir offensichtlich da auch eine breite Akzeptanz dafür haben, dass auch Menschen, die nicht selbst betroffen sind, sehen, dass es wichtig ist, Betroffene zu supporten.
Genau, und dann haben sie jetzt hier nochmal geguckt, für welche Gruppen sind denn familienfreundliche Maßnahmen wichtig? So, einige haben wir jetzt schon gesagt, ne? Also Beschäftigte mit Kindern, Beschäftigte, die Personen im privaten Umfeld pflegen, Frauen, das wundert mich überhaupt nicht, weil sie übernehmen ja den Gros der Care-Arbeit, jüngere Beschäftigte, das finde ich ganz spannend. Die liefern leider keine Erklärung, aber eine Erklärung könnte für mich eben sein, dass jüngere Beschäftigte eben schon die Familienplanung im Kopf haben für später einmal und dann sagen, okay, ich suche mir jetzt schon mit Mitte 20, Anfang 20 ein Unternehmen aus, was familienfreundlich ist, damit ich dann dort auch meine Familienplanung tatsächlich umsetzen kann. Dann für Beschäftigte in Vollzeit.
Mhm.
Und Beschäftigte, die in einer Partnerschaft leben, unabhängig von der Erwerbstätigkeit des Partners, der Partnerin. Also da haben wir Partnerschaft wahrscheinlich wieder so ein bisschen Care-Arbeit und Terminabsprache-Sache. Das Beschäftigte in Vollzeit, dadurch, dass da jetzt keine anderen Leute ausgeschlossen sind, nehme ich an, dass hier einfach so Mediator, Moderator Sachen mit einer Rolle spielen. Also dass da zum Beispiel viele Beschäftigte in Vollzeit Eltern sind, wie zum Beispiel die Väter klischeehafterweise. Und die dann natürlich sagen, okay, wenn ich da in Vollzeit tätig bin, dann wäre es schon gut, wenn es familienfreundlichere Maßnahmen gibt, damit ich auch einfach Teil meiner Familie sein kann.
Ja.
Genau.
Also ich finde jetzt, auf dieser Seite steht ja unten das zusammenfassende Statement und das finde ich sehr gut. Das unterstützt auch meine Wahrnehmung und Thesen. Darf ich es mal vorlesen?
Natürlich.
Für Unternehmen ist die betriebliche Unterstützung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein strategisch maßgeblicher Aspekt der Fachkräftesicherung. Eine ausgeprägt familienfreundliche Unternehmenskultur und eine Strategie zur Fachkräftesicherung, die Vereinbarkeitsaspekte berücksichtigt, gehen Hand in Hand. Finde ich top. Ja.
So, dann
wollen wir auch mal was Positives hier bemerken, gell?
Ja, ich finde, bisher war es eigentlich ganz positiv.
Du hast mir am Anfang gesagt, alle Daten sind eigentlich nicht verlässlich.
Ja, ich habe gesagt, das sind Meinungssachen.
Ja. Ne? Keine wissenschaftliche Studie.
Nein, es ist halt eine sehr subjektive Einschätzung von zum Beispiel Sachen, die man ja auch messen hätte können.
Ja. Und
es fehlt diese Messung. Also, wie wir ja gerade schon gesagt haben, ne, wenn diese ausgeprägt familienfreundliche Unternehmenskultur, so, die gleichen Entwicklungs- und Aufstiegschancen für Beschäftigte mit und ohne familiäre Verpflichtung bieten. Dieser Aspekt. Wir wissen, dass subjektiv viele sagen, okay, wir machen das oder wir stellen dafür die Weichen, aber objektiv, wenn wir tatsächlich in die Daten reingucken, das eben nicht der Fall ist.
Ja.
So, und das ist quasi der Kritikpunkt. Es hätte hier eine messbare Größe hergemusst, um das Ganze zu verifizieren oder zu falsifizieren.
Ja.
Genau. So, Fachkräftestrategie, Fachkräftesicherungsstrategie. Und das ist ganz spannend. Und zwar ungefähr 40% der Unternehmen haben eine solche Strategie. Der Rest nicht.
Ja.
Ja, also 40% der befragten Unternehmen haben das. Und wer jetzt so eine Strategie hat, wer beschäftigt sich denn damit von Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Und das sind 3/4 der Unternehmen. Also 3/4 der Unternehmen, die eine Strategie aufgestellt haben, haben das als Merkmal mit drin. Das finde ich jetzt schon wieder eine relativ niedrige Zahl, dass quasi 1/4 der Unternehmen, die eine solche Strategie aufstellen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht da drin berücksichtigt haben.
Das finde ich auch interessant.
Finde ich eine sehr hohe Zahl.
Da würde mich jetzt wieder die Branchen interessieren.
Na, Industrie und Dienstleistung. Und da ist jetzt aber die Frage, ne, sind diese 25% jetzt zum Beispiel alle aus der Industrie?
Ja, genau.
Gleichmäßig auf die beiden Sektoren. Also wie ist das zustande gekommen?
Ja, das würde mich auch sehr interessieren.
Kann ich dir leider nicht beantworten.
Oh Mann, Mike!
Ja. So, und jetzt Jetzt fängt es nämlich an. Jetzt wird nämlich unterteilt in Unternehmen mit einer ausgeprägten familienfreundlichen Unternehmenskultur und Unternehmen, die das nicht haben. Und gefragt wurden sie, wie stark ist ihr Unternehmen von den folgenden Personalproblemen im Jahr 2022 betroffen gewesen? Und zwar zu hohe Personalfluktuation. Ne? Mhm. Eher stark oder sehr stark. Und die, die diese Unternehmenskultur haben, da sagen eben ein Fünftel der Unternehmen, davon sind wir eher oder sehr stark betroffen gewesen. Und die, die Unternehmenskultur nicht haben, da ist es fast ein Drittel gewesen. Ja, also das ist, muss man sich mal überlegen, das ist 50% mehr, die das da beklagen.
Ja.
Das ist schon ordentlich. Also. Und das ist tatsächlich etwas, was jetzt nur auf eine Selbsteinschätzung beruht. Und hier wäre es auch sehr interessant gewesen, hätte man jetzt hier messbare Größen drin gehabt, wie würde sich das dann verteilen? Weil mein Gefühl ist, dass wenn wir das hier gemessen hätten, diese Schere noch weiter auseinandergegangen wäre, diese Kluft. Aber das ist jetzt reine Spekulation.
Ja.
So, dann wurde gefragt, und zwar an die Beschäftigten, wer Familie und Beruf gut vereinbaren kann, will seltener wechseln. Und zwar, wer ist denn wechselwillig von allen Beschäftigten, die mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht zufrieden sind? Das sind 57%, die wechseln wollen. Und die, die zufrieden sind, das sind nur 26%. Also quasi eine mehr als doppelt so hohe Wechselwilligkeit, wenn
bei den Unzufriedenen
herrscht.
Ja. Und also das ist auch was, das kann ich so unterschreiben. Jetzt mal, wir hatten ja am Wochenende wieder die Elternzeit-Masterclass, gell? Und da waren auch wieder Leute dabei, die gesagt haben, sie planen jetzt ihre Elternzeit, aber sie werden auf jeden Fall wechseln während der Elternzeit den Job, weil das Unternehmen nicht familienfreundlich ist. Sie haben gesagt, ja, wir können da jetzt zwar in Elternzeit gehen, aber drumherum sind die Rahmenbedingungen so scheiße. Und sie haben keine Hoffnung, dass sich das verändert, dass sie auf jeden Fall die Elternzeit zum Wechseln nutzen werden. Und das ist halt traurig.
Ja, und das unterstreicht jetzt auch noch mal das Nächste. Und zwar geht das jetzt explizit um die Väter. Und da wurde geguckt oder gefragt, werden denn Väter explizit angesprochen? Und ja. Unternehmen, die Schwierigkeit haben, Fachkräfte zu finden, die sagen ja explizit 56%, explizit konzentrieren wir uns jetzt hier mal auf die Väter, weil das ein Key-Faktor ist, um Fachkräfte zu sichern, denen eine Familienfreundlichkeit anzubieten, also eine Vereinbarkeit zu adressieren. Und bei denen, die keine Fachkräfte haben, sind es nur 35,3% der Unternehmen. Also hier sieht man auch...
Die keine Schwierigkeiten haben, Fachkräfte zu finden.
Genau, genau.
Ja, und du hast den halben Satz übersprungen.
Dieser Fachkräftemangel ist das, was die Unternehmen zu diesem Umdenken zwingt.
Ja. Es ist ein Zwang. Traurig,
aber es ist tatsächlich so.
Ja.
So. Dann titeln sie hier, die positive Entwicklung von Maßnahmen zur Väterförderung setzt sich fort. Und zwar geht es jetzt um den Anteil der Unternehmen, die eine bestimmte Maßnahme anbieten.
Genau, und dann wieder der Vergleich zwischen 2015, 2018 und 2023. Und da sind eigentlich auch alle Aspekte gestiegen, ne? Also guck grad mal, was da am meisten Angebot in Vollzeit, nahe Teilzeit zu arbeiten, dass das als Maßnahme gilt, ey. 40,8 in 2023.
Genau, aber das ist ja nur das Angebot. Und vollzeitnahe Teilzeit ist ja alles über 32 Stunden.
Okay. Und also, nur 40% der Unternehmen bieten das an? Um Väter zu fördern? Ist ja traurig.
Ja. Nicht mal die Hälfte der Unternehmen bietet eine vollzeitnahe, also das Angebot, ne? Das geht nicht um die Umsetzung. Ja. Weil, wenn wir jetzt mal in die Umsetzung gehen, also männliche Führungskräfte arbeiten selbst in Teilzeit, das sind jetzt 19,3% gewesen in 2020.
Ja. Und männliche Führungskräfte nehmen selbst Elternzeit, sind 33,9 in 23%. 33,9, ein Drittel also ungefähr, nehmen Elternzeit. Aber da reden wir jetzt noch nicht davon, wie lange. Und die werden alle wieder nur 2 Monate machen.
Ja, vor allem musst du dir halt auch überlegen, der Durchschnitt in Deutschland oder alle, die in Deutschland nehmen, sind 42%, ne? Also die Gesamtheit.
Ja, 42% der Väter nehmen Elternzeit. Und dann offensichtlich von den Führungskräften
unterdurchschnittlich.
Ja.
Ne? Also wenn du jetzt verschiedene Gruppen angucken würdest, sind quasi welche dabei, die, da wirst du Gruppen haben, wo Väter mehr als diese 43%, 44% nehmen, also wo du eine höhere Beteiligung hast. Und hier muss man sagen, ist es jetzt eine unterdurchschnittliche, also 34% ist halt 10 Prozentpunkte weniger.
Ja. Ja, und auch dieser Punkt aktive Ansprache durch die Personalabteilung oder die unmittelbare Führungskraft bei Geburt eines Kindes, also dass die Väter aktiv darauf angesprochen werden, 31,1%. Das ist so wenig.
Ja.
Also ich finde, wenn ich jetzt ein Unternehmen hätte, ja, wo ich Mitarbeitende habe, ich habe ein Unternehmen, ich weiß, aber wo ich jetzt einen Vater angestellt hätte oder weiß, der wird Vater oder ist Vater geworden, ich würde die auf jeden Fall, egal ob Mann oder Frau, ich würde die immer fragen, okay, wie stellst du dir das vor? Kann ich dich unterstützen? Wie können wir die Rahmenbedingungen schaffen, dass du weiterhin gerne und zeitnah bei mir arbeiten möchtest. Und wenn das nur 31% der Leute machen, weißt du, bei einer Frau ist es normal. Eine Mutter, wenn die sagt, ich bin schwanger, dann muss ein Gespräch stattfinden. In irgendeiner Form. Mit dem Arbeitgeber. Weil sie muss ja raus. Zumindest mal für die 8 Wochen Mutterschutz. Aber bei Vätern muss kein Gespräch stattfinden. Und anscheinend findet es nur aktiv bei 31% statt. Die anderen müssen entweder selbst fragen oder es findet gar keine Kommunikation statt. Und das Leben verändert sich doch, weißt du?
Aber das ist halt auch etwas, was wir tatsächlich jetzt auch in unserem, in der Masterclass immer wieder feststellen, dass die Väter sagen, da haben bisher noch gar keine Gespräche stattgefunden oder ich habe jetzt erstmal gesagt, wir machen das lalalala, so ein bisschen, ne, aber noch nichts Konkretes und ich werde erst in das Gespräch gehen, wenn ich den Kündigungsschutz habe, also diese 8 Wochen vor Beginn meiner Elternzeit.
Genau, dann nutzen die Väter es aktiv, aber das ist ja dann immer noch keine aktive Ansprache durch die Personalabteilung.
Das ist ja das, was ich gerade sagen will, also die Unternehmen gehen gar nicht proaktiv auf die Väter zu. Also auch bei uns in der Masterclass, wir können das total bestätigen.
Ne?
Also
ja, und dabei wäre das wäre so ein hohes Potenzial zu sagen, da meldet jemand oder man kriegt irgendwie mit, die Frau ist schwanger. Und dann zu dem Vater zu sagen, hey, wie hast du es dir vorgestellt? Lass uns jetzt schon sprechen. Wir wissen, du hast noch keinen Kündigungsschutz. Wir geben dir selbst den Kündigungsschutz. Ja? Wir machen das freiwillig im Unternehmen, damit wir frühzeitig und offen miteinander sprechen können, wie ihr es machen wollt. Das wäre es kostet nichts. Die Unternehmen, aber es kostet sie vielleicht ein bisschen Zeit in dem Gespräch mit den Mitarbeitenden, aber der Mehrwert wäre so groß.
Ja, und das würde ja auch mehr als sich mehr als auszahlen, diese Zeit, die da investiert wird.
Total.
Ja, aber es zeigt sich halt auch, und zwar bei der Zufriedenheit der Väter, und zwar wieder in den Unternehmen, wo diese Kultur halt herrscht, sind 94,2% der Väter zufrieden und wo die Kultur nicht herrscht, sind halt nur 76,7% der Väter zufrieden.
Ja.
Also, ne, das sind auch wieder fast 20 Prozentpunkte Unterschied hier. Und das, wie gesagt, das ist immer noch Selbsteinschätzung. Meine Hypothese ist, dass wenn man das überprüfen würde, dass das noch weiter auseinanderklafft.
Ich vermute das auch, ja.
Genau. So, das können wir überspringen. So, und jetzt geht es darum, Anteil der Unternehmen, die angeben, dass die jeweiligen Aussagen voll oder eher zutreffen. Und zwar einmal, die Familienfreundlichkeit ist in Leitlinien vereinbart. Und da haben wir wieder diese Unterteilung mit der Kultur, ist es in 72% der Unternehmen verankert und ohne die Kultur in 33%. Und Umsetzung der Familienfreundlichkeit ist Teil der Führungskräftebewertung, ist mit der Kultur bei 53% der Fall und ohne die Kultur bei 23,7% der Fall. Und hier, finde ich, sieht man jetzt auch schon, dass zwischen dieser Selbsteinschätzung, leben wir diese Kultur, und dem, was man messen würde, tatsächlich ein Unterschied besteht. Ne, weil ansonsten Also wenn man es messen würde, würde ich nämlich jetzt hier tippen, dass die Prozentzahlen höher wären.
Das kann gut sein, ja.
Genau. Und das, also das zieht sich jetzt eigentlich durch, ne? So diese Unterteilung. Also das heißt, wenn die Leute, also zumindest wenn auch diese Selbsteinschätzung oder in Anführungsstrichen dieses Lippenbekenntnis schon mal steht, dann scheint es so, dass da viele Faktoren auf einen richtigen Weg gebracht werden. So. Ein Ausblick. Steigende Bedeutung der Vereinbarkeit vor dem Hintergrund von Fachkräfteengpässen. Das ist ja das.
Das bestätigt das eigentlich nur nochmal, gell? Genau. Also.
Und da muss man jetzt auch sagen, also es sind nur noch 7% der Unternehmen, die sagen, naja, das trifft gar nicht mehr zu. Überhaupt nicht. Und es sind auch nur noch 11,6% der Unternehmen, die sagen, ja, es trifft eher nicht zu.
So, ja, das sind weniger als 20%.
Genau. Also über 80% der Unternehmen sagen jetzt, hier, das ist tatsächlich eines der Knackpunkte.
Ja.
Ja.
Im Anhang sind ja dann auch noch ganz viele Statistiken bzw. Auswertungen. Das finde ich auch noch mal ganz interessant. Wenn ich damals so, weil da gibt es zum Beispiel die Tabelle A3, also Anhang 3, Elternzeit und Elternförderung und Wiedereinstieg im Zeitvergleich. Und da finde ich es schon spannend, dass das wohl auch ein Thema zu sein scheint, das den Unternehmen immer präsenter wird. Ja, da ist auch noch viel zu tun. Also was Schönes ist, besondere Rücksichtnahme auf Eltern, zum Beispiel Urlaubsplanung oder weitere Unterstützung. Da ist die Zustimmung bei 87,6% in 2023. Die war aber auch bei 2015 schon bei 84%. Das ist jetzt auch erstmal, wenn es nur sowas ist wie die Urlaubsplanung, das ist ja jetzt keine große Sache. Aber auch zum Beispiel finanzielle Leistungen über dem gesetzlichen Niveau in der Elternzeit zu geben, sind wir inzwischen bei 14,4%, was 2015 noch bei 6,2% war. Also da findet offensichtlich auch ein Umdenken statt, dass es manchmal auch über finanzielle Unterstützung tatsächlich gehen würde, was auch wieder darauf hindeutet, dass die Familienstartzeit mehr als überfällig ist. Ja.
Genau, aber da muss ich sagen, bei den Sachen in diesen Anhängen, da geht es ja jetzt darum, was quasi auch für Maßnahmen umgesetzt werden und was die machen. Und ein Bild, was sich da durchzieht, ist, dass gesetzliche Vorgaben fast alle Unternehmen umsetzen. Also da haben wir Zustimmung von 80-90%. Ne? Und alles, was quasi über das Gesetzliche hinausgeht, das ist extrem runter reduziert. Also das machen die allerwenigsten Unternehmen. Und ich finde, da sieht man mal wieder, dass wenn die Politik sich jetzt einsetzen würde für die Familienfreundlichkeit, dass dann die Unternehmen das auch machen. Ich habe die Woche irgendwo was gesehen, dass die Selbstverpflichtung nicht funktioniert in vielen Bereichen und dass tatsächlich zu dem Anschub bei Sachen, die wichtig sind für unsere Gesellschaft, damit wir sie umsetzen, das erstmal in Gesetze gegossen werden muss. Kann man dann vielleicht später auflockern, wenn es mal etabliert ist. Aber zum Etablieren reicht oftmals die Selbstverpflichtung eben nicht aus, sondern es braucht die entsprechende Gesetzesgrundlage dafür. Und ich finde, das sieht man hier auch.
Ja, sieht man auch beim Thema Kinderbetreuung, wie da der Support ist, Angehörigenbetreuung und so. Also da könnt ihr gerne mal reingucken. Ich finde, da sind einige spannende Zahlen schon noch mit drin. Wir verlinken auch auf jeden Fall diesen Unternehmensmonitor Familienfreundlichkeit. Dann könnt ihr da nochmal durchscrollen und euch die Zahlen im Detail angucken. Wir haben jetzt natürlich auch nicht jede einzelne Grafik und Berechnung geteilt hier.
Genau. So, Maria, jetzt wollte ich dich ja noch fragen. Es ging jetzt um die Familienfreundlichkeit von Unternehmen und die Vereinbarkeit und so weiter. In den letzten Tagen hat uns per Instagram ja dann doch einige Nachrichten erreicht, wie das so gar nicht funktioniert. Möchten wir oder willst du da in diesem Rahmen jetzt nochmal kurz drauf eingehen, was denn, was da so Geschichten waren?
Kann ich ganz kurz machen. Also Es kamen tatsächlich einige Geschichten darum, vor allem rund um die Rückkehr nach einer Elternzeit oder in Teilzeit in Elternzeit, dass es leider immer noch viele, viele Mütter gibt, die da Steine in den Weg gelegt bekommen, beziehungsweise wo Unternehmen sagen, nee, also in Teilzeit brauchst du nicht kommen oder wenn du in Teilzeit zurückkommst, gibst du deine Führungsaufgabe ab und du unterschreibst hier was vorab schon, dass du das dem Ganzen zustimmst, was natürlich überhaupt nicht in Ordnung ist. Und auch, also niemand muss sich da verpflichtet fühlen, sowas zu unterschreiben, bitte tut das nicht, ja. Aber ich finde es wirklich schockierend, dass sowas 2024 immer noch stattfinden kann.
Und das scheint gar nicht Regel zu sein. Also in den letzten Wochen haben so viele Nachrichten erreicht und so viele Screenshots, also beziehungsweise Fotos von solchen Verträgen erreicht, wo es darum geht, Gehaltsverzicht, Leitungspositionsverzicht und so weiter und so fort zu unterschreiben. Das ist eine riesengroße Sauerei.
Ja, und ich wollte jetzt auch noch sagen, ich habe jetzt gerade gesagt Mütter, es sind vorrangig Mütter, die das betrifft, aber anscheinend auch einige Väter, ja, weil auch da haben uns ein paar Stories erreicht von Leuten, wo Väter gesagt haben, ich reiche meine Elternzeit frühzeitig ein, damit man planen kann und dann kriegen sie die Kündigung dafür, weil sie eben nicht den Kündigungsschutz abgewartet haben, was einfach bei Männern nur 8 Wochen sind. Und das ist genau so eine politische Sache, wo ich sage, da muss die Politik endlich ran und muss den Männern auch einen längeren Kündigungsschutz geben. Das wäre ein Win für alle Seiten. Zum einen wären die Leute, also die werden den Eltern besser geschützt und zum anderen hätten auch die Unternehmen viel mehr Möglichkeit, Elternzeiten zu planen. Ja?
Genau, also dieser Kündigungsschutz gilt natürlich für den zweiten Elternteil, unabhängig vom Geschlecht. Ja. Und
ich habe es jetzt nur so gesagt, weil uns Nachrichten von Vätern erreicht haben.
Genau, und dazu einfach noch die Sache, dass, also oftmals wird ja gesagt, dass Väter das da nicht machen, aus den und den Gründen und so weiter. Und einer dieser Gründe ist ja, dass befürchtet wird, dass genau die gleichen Konsequenzen auf sie zukommen, mit denen Müttern ja schon seit Jahren und Jahrzehnten zurechtkommen müssen und die natürlich für diese ganzen Pay Gaps im Laufe des weiteren Lebens verantwortlich sind. Und da tatsächlich wieder den Appell, diesmal explizit an die werdenden Väter, da in den Streit auch bewusst reinzugehen.
Ja.
Ich weiß, es gibt Situationen, wo es ressourcenmäßig nicht funktioniert und man da vielleicht klein beigeben muss. Aber alle, die das können, als Väter tatsächlich in diesen Streit reinzugehen, damit vielleicht man als Individuum jetzt gerade am kürzeren Hebel sitzt oder dann die Diskriminierung erfährt. Aber vielleicht sorgt es dafür, dass das Diskriminierungsmerkmal Elternschaft endlich auch von der Politik aufgenommen wird in der Gesetzesfassung. Und zweitens, Unternehmen, wenn sie anfangen, alle Eltern zu diskriminieren, dann tatsächlich auch das Problem haben, dass ihnen die Arbeitskräfte fehlt. Und man sieht ja jetzt hier an diesem Familienfreundlichkeitsreport, dass das einer der größten Knackpunkte in den nächsten Jahren wird, um überhaupt Arbeitskräfte, noch nicht mal Fachkräfte, sondern Arbeitskräfte zu haben, um die eigene Wirtschaftlichkeit aufrechtzuerhalten.
Ja, und also für mich sind da tatsächlich, mich ärgern diese Geschichten. Ich finde es total traurig, dass wir solche Nachrichten immer noch bekommen müssen. Aber ich finde es auch total toll, dass wir diese Geschichten bekommen, dass sich die Leute trauen, uns ihre Geschichten zu schicken und wir sie dann auch reposten dürfen, weil das muss raus in die Welt. Das darf nicht im stillen Kämmerlein passieren, sonst ändert sich nichts. Wir müssen darüber reden als Gesellschaft und da leisten wir gerne einen Beitrag zu. Und ansonsten kann ich auch immer nur sagen, Leute, wenn ihr schwanger seid, wenn ihr einen Kinderwunsch habt, kommt in unsere Masterclass. Wir besprechen die Dinge mit euch, wir planen das mit euch, damit ihr eure Elternzeit so plant, dass ihr das auch mit dem Arbeitgeber gut kommunizieren könnt, dass Vereinbarkeit für euch möglich ist, weil es ist leider immer noch ein individuelles Thema. Man muss sich individuell damit beschäftigen und einen individuellen Plan machen. Die Arbeitgeber machen es nicht für euch und die Gesellschaft macht es auch nicht für euch. Von daher kommt gerne in die Masterclass und an alle, die in einer arbeitgebenden Funktion sind. Familienfreundlichkeit muss nicht teuer sein. Es gibt so viele Maßnahmen, die man da machen kann, die gar nichts kosten und die aber einen großen Hebel haben. Auch da, wir helfen gerne. Wer keine Ideen hat, kommt zu uns. Wir wollen da was verändern. Und ich freue mich wirklich über jedes einzelne Unternehmen, das den Weg geht und die anfangen. Und man muss nicht perfekt sein, aber man muss was machen.
Genau, und wer jetzt zum Beispiel sagt, naja, ich würde meinen Mitarbeitenden natürlich gerne das ermöglichen, ihre Elternzeit so zu planen, dass sie zu ihnen passt, weil es für mich als Unternehmenssicht natürlich auch viele positive Aspekte hat, wie zum Beispiel höhere Zufriedenheit, höhere Loyalität, aber auch eine frühere Rückkehr. Ja. Und dadurch natürlich große Kosteneinsparungen mit verbunden sind. Auch ihr kommt gerne auf uns zu, weil wir haben ja mittlerweile Angebote für Unternehmen, dass wir mit euren Mitarbeitenden die Elternzeit planen und quasi beide Seiten ihre Vorzüge daraus ziehen können.
Ganz genau. So, das war jetzt noch ein kleiner Werbeblock am Ende. Mike, möchtest du noch irgendwas mitteilen über das Dokument hier oder über andere Themen? Was liegt dir noch am Herzen heute an diesem Montag?
Nein. Irgendwann, wenn ich Zeit habe, dann in ferner Zukunft werde ich mal nicht nur sagen, ich wünsche mir das, sondern es quasi selbst umzusetzen, damit wir mal eine gute Datengrundlage haben, mit der wir auch arbeiten können. Ich würde mir wünschen, dass wir halt nicht immer nur irgendwelche Meinungssachen austauschen, sondern mal ein bisschen fundierte Aussagen hätten, mit denen wir auch tatsächlich zuverlässig irgendwie arbeiten können. Das wäre schon schön.
Tja, Mike, deine Doktorarbeit steht noch aus. Die Frage ist nur noch, welches Thema machst du ganz genau?
Ja. Naja, wer einen Lehrstuhl inne hat und einen Doktoranden für dieses Thema sucht, kann sich ja gerne mal bei mir melden. Ich bin offen.
Genau. Okay.
Alles klar, in dem Sinne, euch eine schöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder hier im Beziehungsinvestoren Podcast. Bis dahin.